Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist 7 Uhr, das ist heute Morgen. In Libyen gibt es neue Kämpfe zwischen Gaddafi-Treuen und Milizen. Das Machtvakuum im regierungslosen Land wird immer mehr zum Problem. Dann, die Schweiz will weltweit keine Atomwaffen mehr, die in höchster Bereitschaftsstufe sind, und macht entsprechend Druck in der UNO. Und Uruguay erlaubt den Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche. Als erstes Land in Südamerika. Das Wetter zuerst Nebel, dann sonnig. In den Alpen weht der Föhn, die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Guten Morgen, am Mikrofon ist Nicoletta Cimino. In Libyen eskaliert die Gewalt. In der ehemals Gaddafi-treuen Stadt Bani Walid kamen bei Kämpfen mehrere Menschen ums Leben. Milizionäre aus Misrata sollen die Stadt mit Granaten angegriffen haben. Irin Meyer.
Bani Walid ist einmal mehr umkämpft. Die libysche Stadt war eine Hochburg des ehemaligen Machthabers Muammar Gaddafi. Vor einem Jahr wurde sie von den Aufständischen eingenommen, doch die Anhänger Gaddafis gewannen in den letzten Monaten wieder an Einfluss. Ehemalige Rebellen, die offiziell nun libysche Soldaten sind, kämpfen offenbar dagegen an und belagern die Stadt. Ihre Kommandanten sollen Ex-Rebellen aus Misrata sein, die die Auslieferung von 300 mutmaßlichen Anhängern des Gaddafi-Regimes erzwingen wollen. Die zunehmende Gewalt im Land wird durch das Machtvakuum in Tripolis noch verschärft. Zwar wurde am Sonntag mit Ali Sidan ein neuer Ministerpräsident gewählt, doch es ist völlig ungewiss, ob es diesem gelingt, eine Regierung zusammenzustellen, die dem Nationalkongress behagt. Sidans Vorgänger war an dieser Aufgabe bereits gescheitert. Im Parlament streiten die Vertreter der Stämme und Regionen um Einfluss. Die große Herausforderung einer libyschen Regierung ist es, die vielen bewaffneten Milizen entweder aufzulösen oder unter ein zentrales Kommando zu stellen. Und dafür braucht sie den vollen Rückhalt im Parlament.
In den USA hat die Bundespolizei FBI einen Mann festgenommen, der einen Anschlag auf das Gebäude der Notenbank in New York plante. Die Einzelheiten dazu in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Der 21-Jährige sei Anfang Jahr aus Bangladesch in die USA eingereist und habe versucht, eine Terrorgruppe aufzubauen, erklärte das US-Justizministerium. Ein Verbindungsmann des FBI habe ihm eine 450 Kilogramm schwere Bombenattrappe beschafft. Mit dieser sei er in einem Lieferwagen vor die Notenbankniederlassung in Manhattan gefahren, in der Absicht, das Gebäude in die Luft zu sprengen. In einem mutmaßlichen Mordkomplott gegen den saudi-arabischen Botschafter in den USA hat sich einer der Hauptangeklagten schuldig bekannt. Er sagte, seine Mitverschwörer seien Angehörige des iranischen Militärs gewesen. Der Anschlag sollte in einem Restaurant in Washington durchgeführt werden, kam aber nicht zustande. In mehreren Städten Spaniens haben Studenten und Schüler 2 Tage lang gegen die Sparpolitik der Regierung demonstriert. In Spanien wurden die Studiengebühren verdoppelt und viele Lehrerstellen werden gestrichen. In der Stadt Miskolc im Osten Ungarns sind Hunderte von Rechtsextremisten gegen die Roma-Bevölkerung in einer Randsiedlung aufmarschiert. Zum Marsch aufgerufen hatte die rechtsradikale Partei Jobbik, was auf Deutsch die Besseren heißt. Jobbik ist die drittstärkste Partei im ungarischen Parlament. Unter den Teilnehmern der Einschüchterungsaktion waren auch uniformierte Mitglieder der verbotenen paramilitärischen ungarischen Garde. Mehrere tausend Polizisten sicherten die Plattenbausiedlung, während die Rechtsextremisten mit Fackeln durchzogen. Vor einigen Jahren hatten Roma aus umliegenden ärmlichen Dörfern in der Siedlung in Miskolc günstig Wohnungen beziehen können. Die meisten Roma fanden jedoch keine Arbeit. In Tunesien haben Hunderte von Journalisten einen eintägigen Streik durchgeführt, da aus Protest gegen Einschränkungen der Pressefreiheit durch die islamistische Regierungspartei ENNAHDA. Sie forderten, dass die Meinungsfreiheit in der neuen tunesischen Verfassung verankert wird. Das hat die ENNAHDA-Partei versprochen. In China ist das Wachstum der Wirtschaft auf den niedrigsten Stand seit mehr als 3 Jahren gefallen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt legte im 3. Quartal nur noch um 7,4% zu im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Seit 7 Quartalen geht das Wachstum zurück.
Auf der ganzen Welt gibt es heute genug Atombomben, um die Menschheit 100-fach zu vernichten. Und Ein guter Teil dieser Bomben befindet sich in Alarmzustand, lässt sich also binnen Minuten einsetzen. Das ist gefährlich und auch militärisch unsinnig. Die Schweiz macht nun in der UNO Druck zur Dealarmierung dieser Atombomben. Fredrik Steiger.
Trotz zaghafter Abrüstungsbemühungen gibt es weltweit noch mehr als 10'000 Atomsprengköpfe. Vier Staaten, nämlich die USA und Russland sowie Großbritannien und Frankreich, halten sogar insgesamt 1940 Sprengköpfe in höchster Alarmbereitschaft. Sie könnten also unverzüglich eingesetzt werden. Es herrsche hier noch das Denken des Kalten Krieges, kritisiert jetzt eine gemeinsam von der Schweiz und Neuseeland in Auftrag gegebene Studie. Sie wird vom UNO-Institut für Abrüstungsforschung veröffentlicht und liefert zuhauf Argumente für die Dealarmierung der Atomarsenale. Erstens braucht es diesen Alarmzustand aus militärischer Sicht gar nicht. Das Prinzip der Abschreckung beruht nicht darauf, sofort einen atomaren Gegenschlag gegen einen Angreifer starten zu können, vielmehr darauf, überhaupt dazu imstande zu sein. Zweitens birgt die Möglichkeit, sofort Atomwaffen einzusetzen, das enorme Risiko übereilter Fehlentscheidungen und Pannen. Fehlentscheidungen, die Hunderten von Millionen Menschen das Leben kosten könnten. Drittens schließlich kostet die permanente Alarmbereitschaft Jahr für Jahr Milliarden. Zu Beginn der Amtszeit von Präsident Barack Obama haben die USA selber ernsthaft eine Dealarmierung erwogen. Passiert aber ist bisher nichts. Auch in Russland findet keine Debatte statt, in Frankreich und Großbritannien ist es ebenfalls still. Die übrigen Atommächte, China, Indien, Pakistan und Israel, halten zurzeit keine Atomsprengköpfe sofort einsetzbar. Die schweizerisch-neuseeländische Initiative soll nun in der UNO die Diskussion anschieben. Sie schlägt zudem konkrete Schritte vor. Die Überlegung, wenn schon bei der atomaren Abrüstung Stillstand herrscht, will man wenigstens versuchen, den Einsatz von Atombomben unwahrscheinlicher zu machen.
Für Lateinamerika ist das ein Tabubruch. In Uruguay dürfen Frauen künftig in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten abtreiben, sofern sie vor Psychologen und Sozialhelfern Rechenschaft ablegen und 5 Tage Bedenkzeit respektieren. Der Senat hat das neue Gesetz gestern angenommen. Kuba war bis jetzt das einzige Land in Lateinamerika, welches Schwangerschaftsabbrüche erlaubte. Meine Frage an Ulrich Achermann: Warum ist gerade Uruguay das zweite?
Ich glaube, es hat mit 2 Faktoren zu tun. Zum einen, dass Uruguay von einer gemäßigten Linksregierung regiert wird, die dieses Thema Abtreibung im Wahlkampf eben thematisiert hat und die Legalisierung versprochen hat. Und zweitens, und sehr wichtig eben auch in dem Zusammenhang ist, dass Uruguay eine seit jeher antiklerikale Gesellschaft hat. Das heißt, dass die Kirche, die katholische Kirche in Uruguay im Unterschied zu allen anderen Ländern in Lateinamerika einen sehr bescheidenen Einfluss auf Staat und Regierung hat.
Wie waren denn die Reaktionen auf diesen Entscheid, vielleicht gerade von der katholischen Kirche?
Ja, bis jetzt gibt es noch keine kirchlichen Reaktionen. Reagiert hat aber die konservative Opposition, die im Parlament sich gegen die Legalisierung der Abtreibung gewendet hat. Die Opposition hat in Aussicht gestellt, falls sie 2015 an die Macht gewählt würde, dann würde dieses Gesetz rückgängig gemacht.
Und Frauenorganisationen, sind die zufrieden mit dem Resultat?
Nicht ganz. Es heißt von Seiten der Frauenorganisationen, im Prinzip sei es, und zwar eben wegen den Auflagen, die die Frauen erfüllen müssen, bevor eine Abtreibung stattfinden kann, diese Gesetzgebung sei eigentlich nicht eine Legalisierung, sondern es werde letztlich nur unter gewissen Auflagen auf die Bestrafung einer Abtreibung verzichtet.
Sie haben es gesagt, der lateinamerikanische Kontinent ist ein sehr katholischer. Trotzdem könnte diese Legalisierung von Abtreibungen in Uruguay eine Signalwirkung auf andere lateinamerikanische Länder haben.
Ja, ganz bestimmt. Und zwar auch bis hin zu den ganz stark konservativen Ländern wie Chile zum Beispiel, wo Abtreibungen unter gar keinen Bedingungen möglich sind. Also selbst dann nicht, wenn eine Schwangerschaft ein Risiko für das Leben der Mutter bedeutet. Auf jeden Fall wird Brasilien und Argentinien sehr genau auf diese neue Gesetzgebung schauen in Uruguay. Dort gibt es immer wieder seit langer Zeit Versuche, die Gesetzgebung zu lockern. Und zuletzt ist das in Buenos Aires gescheitert. Die Landeshauptstadt Argentiniens wollte die Straflosigkeit für Abtreibungen einführen und dann hat der Bürgermeister das Veto dagegen eingelegt. Auch er ein sehr konservativer Mann.
Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann war das. Die Staats- und Regierungschefs der EU reisen heute Abend nach Brüssel zum Gipfel. Auf der Traktantenliste steht wieder der Euro. Für einmal geht es aber nicht darum, den Euro vor dem Kollaps zu retten, sondern ihn längerfristig zu stabilisieren. Deutschland und Frankreich sind sich uneinig, wie das zu schaffen sei. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
In den letzten Tagen haben Paris und Berlin die Erwartungen an diesen Gipfel gedämpft, denn sie zeigten mehr oder weniger öffentlich, dass sie sich in wichtigen Fragen noch nicht einig sind. Paris will die im Prinzip beschlossene eurozonenweite Bankenaufsicht schnell umsetzen. Berlin will sich damit Zeit lassen. Stattdessen will Berlin über die Verschiebung von finanzpolitischer Macht weg von den Hauptstädten hin zur EU-Zentrale in Brüssel nachdenken. Für Paris ist das die Baustelle vom nächsten Jahr. Weil die zwei Großen sich blockieren, könnte heute die Stunde des EU-Gipfelchefs Van Rompuy schlagen. Beharrlich vermittelt er im Hintergrund und kämpft für Unterstützung für seine Ideen. Etwa einen neuen Solidaritätstopf in Brüssel, der Euro-Länder in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Reformen unterstützen könnte. Gespiesen würde dieser Topf von allen Euro-Ländern. Um die Details wird wohl noch lange gestritten. Potenzielle Nettozahler wollen einen möglichst kleinen Topf, Nettobezüger einen großen. Aber als Ausgleichs- oder Solidaritätsinstrument wäre ein solches Euro-Budget für die Eurozone tatsächlich etwas Neues. Wenn Van Rompuy diese Idee nur schon im Grundsatz durchsetzen kann heute, dann schafft das zwar nicht die Uneinigkeit zwischen Paris und Berlin aus der Welt bezüglich der Frage, was kurzfristig und was langfristig geschehen hat zur Stabilisierung des Euros, aber es bringt doch an unerwarteter Stelle Bewegung in die Krise.
Donnerstag, morgen 7:12. Jetzt zu den Börsendaten und den Wetteraussichten.
Die Daten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.557 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.981 Punkten plus 2,0%. Der Dollar wird zu 92,40 gehandelt, der Euro zu 1.20,99 beziehungsweise zu 1,3098. Das Wetter heute Donnerstag: im Norden oft sonnig, in den Alpen starker bis stürmischer Föhn, im Süden zunächst bewölkt, dann teilweise sonnig. 18 Grad, in den Föhntälern bis 25 Grad.
Das war heute Morgen. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf drs.ch. Verantwortlich heute Simon Weber, am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.